Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und das ist eine Folge, wo wir mal wieder uns einen ganz speziellen Gast eingeladen haben und einen Gast, der ein Thema mitnimmt, was ich jetzt im Moment noch nicht kenne. Ich lasse mich also überraschen. Und das ganz Besondere daran ist, dass es natürlich ein besonderer Gast ist und dass es um ein Musikmetier geht, was wir tatsächlich in unserem Podcast bisher noch nicht behandelt haben. Nämlich es geht um, ich sag mal, alles jenseits von Hard Rock. Ich hoffe, die Abgrenzung er lächelt. Das nehme ich mal als gutes Zeichen. Jenseits von Hard Rock. Angefangen mit Heavy Metal und Co., sage ich mal ganz bewusst, eine Musikrichtung, die bei uns leider Gottes schmählich bisher unterrepräsentiert war. Warum? Weil, also zumindest ich darf das ehrlich und offen behaupten, davon keine große Ahnung habe. Metallica ist mir zwar bekannt, aber danach hört es dann schon sehr schnell auf. Ich darf ganz herzlich Krempel bei uns im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen!
Hallo, grüß dich Raoul und ja, schön, dass du Krempel gesagt hast, so nenne ich mich zum Spaß auch manchmal. Mach das L hinten dran, ich hab's schon mitbekommen.
Nein, sorry, Krempel natürlich.
Nein, ist schön, freut mich hier zu sein und über Metallica reden wir heute nicht, die mag ich nämlich gar nicht, aber okay. Ich erkläre gerade, weil du es schön gesagt hast, die Abgrenzung Hard Rock und Heavy Metal, das ist ja so mittlerweile so eine Mainstream-Meinung, dass sich das groß unterscheidet. Und heutzutage ist es natürlich auch wahrscheinlich so. Aber die Ursprünge von Hard Rock und Heavy Metal, die liegen enger beieinander, als man glaubt. Und das werden wir ja auch später hören, wenn wir dann Songs einspielen. Da wird dem einen oder anderen wahrscheinlich die Frage aufleuchten, wie, ich denke, es geht hier um Heavy Metal. Und ich erkläre das aber auch. Also so weit entfernt vom Schuss sind wir da gar nicht mit Hard Rock und Heavy Metal.
Wie ist denn das Thema deiner Sendung dann?
Naja, ich würde schon sagen, was mich eben interessiert und wo auch mein YouTube-Kanal und mein Podcast so im Laufe der Zeit hingeraten sind, mich interessiert die Musikgeschichte. Ich habe mich immer gefragt, woher kommen die Dinge? Die kommen ja nicht aus dem luftleeren Raum, dass am Tag X irgendeine Musikrichtung erfunden wurde. Und wenn man da so nach hinten sich langhangelt, da kommen die ein oder anderen Fehler, die im Mainstream so gemacht werden, doch irgendwie verdächtig vor. Und dann, das ist wie eine Rabbit Hole, ne? Wie bei Alice im Wunderland. Folgst du dem Hasen, hast ein Thema und lässt es nicht mehr aus den Augen und gerätst dann wirklich zurück bis in die Ursprünge, bis in die 60er Jahre hinein schon, wo der Begriff Heavy Metal geprägt wurde. Mich interessieren, wollen wir mal so sagen, die Anfänge des Heavy Metal, wo kommt das her? Und das hat teilweise gar nichts mit dem zu tun, was der Normalsterbliche heute unter Metal versteht. Metal ist ja dann ohne das Heavy so die große Baustelle geworden, wie Rock auch. Rock wird auch unterteilt in unterschiedliche Kategorien. Und früher gab es diese Unterteilung eben nicht. Da war Heavy Metal ein Begriff, hauptsächlich vom Rolling Stone Magazin, um schreckliche, laute, ekelhafte Musik zu bezeichnen, die sie nirgendwo einordnen konnten.
Sehr spannend, sehr spannend. Also es geht um die Ursprünge des Heavy Metal, ja?
Okay. Sagen wir es mal so, ja.
Ja, wunderbar. Bevor wir jetzt tatsächlich, bevor es jetzt ernst wird, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Es gibt so zwei Stichworte, die ich mit dir verbinde. Das eine ist Work of Sirens, beziehungsweise du heißt, glaube ich, auch auf dem anderen Kanal Sirens Work, ne? Oder?
Ja, das ist mein Instagram-Account heißt genau, Sirens Work.
Genau. Und dann gibt es jetzt seit kurzem den Allgäu Doom, klär uns doch mal auf, also, was es
miteinander zu tun hat. Ich habe 2019 angefangen mit Allgäu Doom im Endeffekt, weil ich ein paar Videos gesehen habe, so auf YouTube und mir gedacht habe, meine Güte, das kannst du doch auch machen, das probierst du jetzt doch einfach mal aus. Und tatsächlich habe ich angefangen als klassischer Metal-Podcaster, Metal-YouTuber, wie man das so sagt. Ne? So gibt es ja in Deutschland einige. Und ich habe aber dann die Dinge schon ganz anders aufgezogen. Ich habe gleich eine Doppelshow gestartet mit die härtesten Songs der 60er Jahre. Und es kam so gut an, dass ich eigentlich dann zwar auch Reviews von und Plattenbesprechungen von alltäglichen Geschichten gemacht habe, die jetzt so rauskamen, aber immer wieder zurückgegangen bin auf die Ursprünge. Und das hat sich im Laufe der 5 Jahre so verdichtet, dass ich dann einen Podcast abgespalten habe und den habe ich Work of Sirens genannt. Und da konnte ich natürlich ein bisschen tiefer noch gehen. Bei YouTube ist es immer so eine Sache. Du weißt es, ihr habt ja auch mal YouTube gemacht. Das zieht ein Klientel an, das ich sage jetzt mal, ich will es nicht böse sagen, aber ein bisschen schnelllebiger ist. Die Podcast-Hörer sind einfach mal ein anderes Publikum, die sind interessierter und bleiben dann meistens auch länger in der Show haften als bei YouTube. Mhm. Und so konnte ich auf Work of Sirens natürlich ein bisschen ein spezielleres Publikum absondern, wo ich dann eben auch so vergessene Perlen bespreche oder in die Geschichte von Heavy Metal und von verschiedenen Subgenres tiefer einsteigen kann. Während ich auch bei Allgäu Doom halt einfach nur ein bisschen das mache, was andere machen, ein paar neue Platten besprechen. Jetzt gerade habe ich eine Show laufen, so über die 80er Jahre, wo ich die verschiedenen Jahrgänge sozusagen abklabüster 10 Songs mir auswähle von dem Jahr und es wie eine Radioshow mache. Mhm. Das ist gerade so mein Schwerpunkt. Mhm. Aber ich bin im Wandel. YouTube hatte ich ja auch schon mal unterbrochen. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, wo ihr den Podcast gemacht habt, wo ihr da weg seid von YouTube. Ging das mir auch so, wollte dann nur Podcast machen, bis ich gemerkt habe, es fehlt mir auch ein bisschen vor der Kamera rumzuzappeln. Aber ich lasse das trotzdem langsam ablaufen. Ich will mich schon mehr auf den Podcast Work of Sirens konzentrieren, weil ich da einfach auch das bessere Equipment dazu habe. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man so als YouTube-Star irgendwie Fuß fasst. Ne? So,
ja, das ist ja. Wem sagst du das? Ja, genau. Ja, wir sind auch ein bisschen zu YouTube zurückgekehrt, mal hier, mal da, ein paar Sendungen. Aber ich muss dir recht geben, ich habe im Dezember etwas über das neue Peter Gabriel-Album gemacht, mit so viel Sichten wie noch nie. Allerdings auch habe ich noch nie so bösartige Kommentare bekommen, muss ich
ehrlich sagen. Ja, es ist schlimm, ne,
manchmal. Unglaublich, unverschämt. Die habe ich dann, manche muss ich sagen, die so schlimm waren, die habe ich dann gelöscht. So, Punkt.
Ja, natürlich.
Geht gar nicht.
Ja, es ist, wir haben keine vernünftige Streitkultur mehr. Das Öffentlichkeitsding, ich meine, wir sind beide noch von einer Generation, wo man einfach dieses Gepöpel nicht so wirklich hatte. Wir haben, wenn man irgendwie eine Streitkultur hat und es ist schön, anderer Meinung zu sein, dann setzt man Argument gegen Argument und es darf auch hitzig sein. Aber diese anonyme, einfach nur Beleidigungsformen, die sich in den letzten Jahren so etabliert haben, gerade auf YouTube und so und auf sozialen Media, das hat mich schon oft dazu gebracht, wo ich mir überlegt habe, tue ich mir das überhaupt an? Das ist einfach nicht mehr meine Welt. Ne? Also ja. Wo man wirklich dann in solche Fahrwasser kommt. Ich habe Gott sei Dank, bin ich verschont geblieben bis jetzt von bösartigen Kommentaren. Warum auch immer. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich nur, weil ich so eine Extremnische bediene, wo man vielleicht ein bisschen netter miteinander umgeht, weiß ich nicht. Ne? Das ist vielleicht Glück.
Extremnische, das ist ein gutes Stichwort. Also ich erlebe immer, dass darf ich das den Begriff Metalheads verwenden? Also die Liebhaber des Heavy Metal sehr viel enger und leidenschaftlicher zusammenstehen und für ihre Musik auch kämpfen, auch gerade auf YouTube. Viele Grüße an Moshpit Passion. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Doch, ja, klar.
Kennst
du? Mhm, genau. Also nicht persönlich, aber ich weiß.
Ja, natürlich. Genau. Wir hatten auch schon Kontakt und hochprofessionell. Sachen dort voranbringen, wenn zum Beispiel alle, also ich bin großer Fan von Indie und Alternative Rock, Radiohead und Co. und was es da alles gibt. Das ist sehr zerklüftet. Da gibt es keine richtigen Fangemeinden. Es gibt einen guten deutschsprachigen Indie-Rock-Podcast, den ich auch schon oft beworben habe. Das ist bei den Metalheads was ganz anderes. Da steckt sehr viel Herzblut drin, also so kommt es mir zumindest vor. Und du bist einer der großen Herzbluter, wenn ich es mal so sagen kann, weil du bist mir sehr frisch schon aufgefallen durch deine unnachahmliche Art und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du heute bei uns hier Gast bist. Bevor wir jetzt anfangen, du hast mich eben neugierig gemacht, deine erste Folge, die härtesten Songs der 60er, was war denn da auf Nummer 1?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, um ehrlich zu sein.
Was waren da drin? Was waren da bei dir?
Also es waren so Sachen natürlich wie Led Zeppelins, von Pink Floyd sogar der Nile-Song, der ja auch aus den 60ern ist, so total untypisch für Pink Floyd. Der ist auf dem Moore-Album, den Soundtrack, falls der was sagt.
Ja, sagt
der
mir was.
Der Nile-Song drauf.
Okay.
Und Jakula, also der Okkultrock so. Und dann verschiedene Garagenbands, auch Garage-Rock, die man eigentlich total irgendwie, The Stooges zum Beispiel, solche Sachen halt,
Lucia,
die in den 60er-Jahren, die in den 60er-Jahren schon wirklich irgendwie auch Grundsteine gelegt haben, eben wie du schon sagst, Blue Cheer. Ich glaube, dass es sogar Blue Cheer war, mit dem Summertime Blues. Blues, weil das ist schon für die Zeit, ne, in der, da waren so, wo Led Zeppelin gerade und dann noch vor Black Sabbath sozusagen so hartes Zeug, so, wo die Musik einfach laut war, aber auch das Riffing schon eine gewisse Aggression hatte, wo man durchaus sagen kann, auch wenn es noch blueslastig ist, das geht schon in das, was wir dann später verfeinert haben und als Heavy Metal klassifizieren können. Und das fing eben schon in den 60ern an. Ich bin unermüdlich, weil man immer sagt, die 80er Jahre sind das Heavy Metal Jahrzehnt. Und das stimmt natürlich auch. Da wurden die ganzen Thrash Metal, Death Metal, Speed Metal, da wurde das alles so ein bisschen verfeinert, auch wenn die Begrifflichkeiten noch so Flücke waren. Und das ist auch das Metal-Jahrzehnt, aber man darf nicht vergessen, dass das alles schon Mitte der 60er Jahre losging, wenn man denkt, 1966 Cream, wo auch jeder damals gedacht hat, meine Güte, ist das hart, dann 1967 Jimi Hendrix, da fiel der Begriff Heavy Metal zum ersten Mal.
Nämlich und in welchem Zusammenhang? In welchem Zusammenhang?
Ja, mit dieser Lautstärke. Also der Rolling Stone hat damals geschrieben, der Sound von Jimi Hendrix lässt sich so beschreiben, als wenn man in einem Schrottplatz steht und von oben lässt ein Kran ein Auto auf die anderen Autos fallen. Um das zu beschreiben, was er erlebt hat, eben gerade Monterey, ihr habt ja vor kurzem auch irgendwie, du hast ja gerade vor kurzem über Monterey gesprochen. Und Jimi Hendrix war was völlig Neues. Ich gerade 66 war Cream, 67 dann Jimi Hendrix. Und das hat natürlich schnell irgendwie Augenmerk gefunden und andere beeinflusst. Und mit der Elektrifizierung von der E-Gitarre, von der Musik überhaupt, von Bob Dylan eigentlich angefangen, Anfang der 60er, wollten die Bands immer mehr gucken, was kann man noch aus der Gitarre rauskitzeln? Geht's noch schneller? Also so dieses Erforschen von Klängen, wie aggressiv, wie Overdrive, also die Entwicklung von den Marshall-Amps geht ja bei Eric Clapton einher mit der Gitarre, mit der Übersteuerung, wie weit kann man die Dinge treiben? Und das ist das, was den Metal dann in den 80ern ausgezeichnet hat, aber das begann alles schon mit den Grundlagen der Hardrock-Rockmusik eigentlich. Ja, auch wenn die natürlich Blues geprägter war als dann später der Heavy Metal. Ne?
Ja, ich nicke die ganze Zeit, das ist auch genau mein Verständnis davon. Ja, ich bin mal gespannt. Welche Story bringst du uns jetzt mit?
Naja, also die Story ist ganz einfach die. Also es ist ja, heute geht man davon aus, es gibt Metal, der hat in den 80ern angefangen, oder beziehungsweise geht ja das Gerücht, am 13. Februar 1970 haben Black Sabbath den Heavy Metal erfunden. Und das lässt man halt so stehen, weil im Grunde stimmt
es. Was war an dem Tag?
Da kam das erste Album von Black Sabbath raus. Ne? Das Black Sabbath, das war der 13. Februar 1970. Und tatsächlich muss man sagen, dass Black Sabbath, die ja eigentlich klingen wollten, die sich anstrengten, so zu klingen wie Led Zeppelin und dabei kläglich versagten, Gott sei Dank muss man sagen, weil sie das eben so nicht hinbekommen haben und natürlich keinen Robert Plant als Sänger hatten, sondern einen quäkenden Ozzy Osbourne, der sich mir angehört hat wie ein Schlaganfallopfer. Und das war halt, ja, sind wir ehrlich, und das war damals grauenhaft und selbst Black Sabbath haben sich überlegt, ob das mit Ozzy überhaupt Sinn macht. Und ich denke, die Musikwelt konnte das erstmal nicht fassen, dass so jemand wie Ozzy überhaupt da am Mikro steht. Das hat sich dann später zum Kult entwickelt und ist dann tatsächlich auch State of the Art geworden im sogenannten Doom Metal. Und der Heavy Metal, er hat mehrere Wellen. Und wenn man so Black Sabbath anhört heutzutage, dann hat es eigentlich für den, der heute Metal hört, gar nicht viel mit Heavy Metal zu tun, wie man ihn eben heute so einordnet. Weil, und das stimmt auch, denn der wirkliche Heavy Metal, die Blaupause, die wurde von Judas Priest in den 70er Jahren ersonnen, das, was heute auch noch als Heavy Metal gilt. Aber Black Sabbath haben natürlich alles, was in den 60er Jahren versucht wurde, von den schon genannten Band irgendwie zusammengefasst und dadurch, dass Tony Iommi ja zwei Fingerkuppen verloren hatte in seiner Metallwerkstatt, musste er dünnere Saiten aufziehen und hat natürlich einen viel brachialeren, dunkleren Sound auf die Gitarre gebracht und dann noch in Verbindung mit Ozzy war das natürlich was man gar nicht anders nennen konnte. Aber in Wirklichkeit haben die natürlich den Doom und den Stoner Metal beeinflusst, den wir heute so kennen. Weil Black Sabbath ist eine Blues-Rock-Band, natürlich heavy, ja, sie ist hart und sie ist schwer, aber sie ist nicht das, was dann später durch Judas Priest mit Geschwindigkeit und dem hohen Schreien von Rob Halford und ne, schon fast thrashig ist, wo die Geschwindigkeit auch eine große Rolle spielt, der Blues rausgenommen wird und das ist das, was Heavy Metal eigentlich auszeichnet. Heavy Metal unterscheidet sich vom Hardrock hauptsächlich dadurch, dass der Blues aus der Musik, also die Blues-Skalen rausgenommen wurden und mehr die klassischen Kompositionen rangezogen wurde. Irgendwie Malmsteen hat es gemacht, viele Gitarren-Heroes, die haben sich, wenn du ein Beethoven-Stück oder ein Bach-Stück auf der Gitarre spielst, hört sich das oft nicht anders an, wie das die Solis, die Heavy-Metal-Fraktion ebenso drin hat. Spannend. Das ist eigentlich der Kardinalunterschied. Aber das war mir früher alles nicht klar. Und ich denke auch nicht, dass es viele Leute heute so sehen, weil man kann immer noch lesen, oh, Black Sabbath, die Erfinder des Heavy Metal. Und mir war das immer irgendwie verdächtig. Ne? Und so bin ich einfach eben dem Hasen gefolgt und habe dann rausgefunden, dass es eben mehrere Wellen gibt. Es gibt den Proto-Metal, den 60er, der in den 60er Jahren war, Cream, Jimi Hendrix und so weiter. Dann das erste Mal sozusagen die zweite Welle mit Black Sabbath und mit Led Zeppelin und mit UFO und so weiter. Dann gab es die dritte Welle mit Rainbow und Van Halen, das war Ende der 70er Jahre, die schon ein bisschen die Amerikaner reingebracht haben. So. Und dann in den 80er Jahren natürlich die Definition von der härteren Sache, so Speed Metal, Thrash Metal, Death Metal und rudimentär auch schon der Black Metal. Ne? Man kann sagen, wir leben heute in einer vierten oder fünften Welle, aber wenn du das natürlich einem normalen Publikum vorsetzt, die wissen ja gar nicht, was reden die da von vier, fünf Wellen. Ne? Ja. Black Sabbath fertig und Judas Priest, das sagt uns was hat das mit Wellen zu tun. Ja, okay. Ja. Aber wenn du daran interessiert bist, dann merkst du eben, wo die Fehler liegen, also die Fehler in der Kommunikation. Das ist das, was mich eigentlich immer interessiert hat. Mit den Yardbirds wird eben deutlich, was ich meine. Das ist von 1966, das Stroll On. Das ist eigentlich der Song Train Kept a Rolling von Tiny Bradshaw, der das 51 gemacht hat. Ein Jazzmusiker, ganz einfach. Aber die Yardbirds waren natürlich mit Beck und Page, also Jeff Beck und Jimmy Page, die bei den Yardbirds, beide waren übrigens, Eric Clapton war auch bei den Yardbirds, nur die waren nie zu dritt dort.
Ich weiß, ja, ja. Mhm.
Und den Song habe ich herausgenommen, weil eben 66 so ein Schlüsseljahr war, wo die Rockmusik definiert wurde, aber mit dem Song, der als einer der ersten Heavy-Metal-Songs oder Proto-Metal-Songs überhaupt gelten und weil Led Zeppelin den Song dann später, wo sie dann 69 Led Zeppelin waren, also Jimmy Page Led Zeppelin gegründet hat, immer als Opener genommen haben, also der aber auf die Yardbirds zurückzuführen ist. Und wenn man das Riffing hört von Page und Beck, dann weiß man schon, dass das die Wurzeln des Heavy Metals sind. Deswegen habe ich mir den ausgesucht.
Ja, spannend. Dann hören wir mal rein. Da sind wir wieder. Kann ich absolut verstehen. Ja, das Riffing, wie du es nennst, ne?
Genau.
Klar. Mhm. Wer war das von den beiden Göttern, Gitarrengöttern da?
Das war der Jeff Beck, also das Eingangsriff. Und beide haben dann die Doppelgitarre, also im Solo ist es so ein kleiner Wettstreit zwischen Beck und Page. Das ist eigentlich ein musikhistorisches Dokument, wenn man es so nimmt. Ne? Zwei wirklich großartige Gitarristen, die hier in ihrer Anfangszeit schon auf sich aufmerksam machen.
Mhm. Spannend. Ja, ich kannte den Titel tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Auch nicht in der letzten. Es gibt eine Led Zeppelin-Version davon, ja?
Ja, es gibt auch eine Forkhead-Version davon. Die haben das, aber wie haben sie das jetzt genannt? Ich weiß es nicht mehr, wie es bei Forkhead heißt, aber die haben einfach nur immer irgendwie andere Lyrics dazu gemacht. Aber das ist eigentlich Train Kept a Rolling, ein alter Jazz-Klassiker, der sich natürlich gut verwursteln ließ, weil im Jazz eben, und da sind wir auch eben, man kann das stoppt nicht beim Hardrock, sondern das, du kannst dann auch bei Howling Wolf kannst du schon Sachen entdecken, die dann verschiedene Leute, verschiedene Musiker in den 60ern aufgenommen haben, ja, die sich weiterentwickelt haben.
Ja, natürlich. Howling Wolf, fantastisch. Ja, ich erinnere an die uralten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo die Rolling Stones Howling Wolf dann im Studio begrüßen, vor einem etwas blass aussehenden weißen Publikum. Ja, fantastisch.
Ja, großartig. Und da liegen halt die gemeinsamen Wurzeln. Und das darf man halt auch gar nicht vergessen. Und das ist auch das Faszinierende. Und wenn man jetzt denkt, dass sich heutzutage so die Metal-Community in unglaublich viele Variationen unterscheidet. Also wenn wir in den 80er Jahren alles von Bon Jovi bis Slayer was uns allen bekannt war, ist es heutzutage nicht mehr so. Ne? Es gibt so viele Subgenres, so Black Metal, und selbst im Black Metal sind sich manche Lager nicht grün, muss es jetzt norwegisch sein oder griechisch oder sonst irgendwas. Und das ist, du kannst das wie in der Musik überhaupt gar nicht mehr überblicken.
Also ich glaube, der Großteil unserer Hörer wird noch nicht mehr wissen, was Black Metal ist. Gehöre dazu.
Das ist ja natürlich, die Erklärung jetzt zu machen, ist natürlich schwierig, ganz schwierig. Ja. Das ist die extremste Form natürlich des Metal. Das ist extrem in seiner Raserei, in seiner Geschwindigkeit. Gesang ist nicht da, sondern es wird hauptsächlich geschrien oder gekehlt. Okay. Und im Death Metal wird gegrollt und gegrunzt und alles Mögliche, also gar nichts. Also der Gesang, der bettet sich sozusagen ein in das ganze düstere Soundkonstrukt, das aus Raserei besteht und sehr, sehr, früher zumindest, sehr satanisch aufgetreten ist. Aber das ist ein Thema für sich, da will ich jetzt auch gar nicht hin, muss ich ehrlich sagen. Also in der Sendung jetzt nicht, weil sonst, das ist eine never-ending Story. Aber eben, was ich meine, so verschiedene Subgenres. Und die Haupttrennung findet für mich aber statt zwischen dem, was man heute so gerne als Stoner-Metal oder Stoner-Rock bezeichnet und dem Rest der Metal-Klitsche, auch wenn es da immer noch Unterscheidungen gibt, weil der sogenannte Stoner-Rock, und witzig finde ich ja auch, dass es schon in den 60ern, ne, man hat immer irgendwelche Substrate mit der Musik verbunden, Acid-Rock, Psychedelica, Stoner, es hat ja alles was mit Drogen zu tun im Endeffekt. Und ohne, dass die Musiker oder die Hörer wirklich Drogen nehmen müssten. Ich meine, ich kann auch Acid-Rock hören, ohne dass ich irgendwie mir was reinpfeife, um das zu genießen. Das ist immer so der kleine Witz dabei. Nee. Und so ist es mit dem Stoner-Rock auch. Ich muss kein Haschbruder sein, um die Musik, die psychedelische Musik zu genießen. Aber beim Stoner-Rock ist eben auffällig, im Gegensatz zum Metal, dass die den Blues wieder reinholen. Also dieser ganze Doom-Metal, der auf Black Sabbath zurückgeht, oder die zweite Band, die wir heute haben, Pandagram, die du jetzt dann gleich anspielen darfst mit The Ghoul, die auch sich 1971 gegründet hat, aber nicht vor 1985 fähig war, ein Album zu veröffentlichen wegen dieser ganzen Exzesse und Wechselgeschichten und so weiter. Da hören wir dann jetzt gleich The Ghoul. Aber das ist eben das, die Pandagram, es ist eine amerikanische Band aus Virginia. Die haben eben auch dieses Stoner-Rock, was heute als Stoner-Rock gilt, mit angestoßen, Doom-Rock, Stoner-Rock. Doom heißt im Endeffekt nichts anderes, dass man diese Elemente einfach langsamer spielt. Man muss sich ein bisschen an Black Sabbath orientieren, die ja nie Geschwindigkeitsrekorde gebrochen haben, sondern genau das Gegenteil gemacht haben, einen Gitarrenanschlag auch wirklich auszukosten oder länger. Es gibt natürlich auch im mittleren Bereich so Mittempo, aber es ist doch im Verhältnis zum eigentlichen Metal langsamer, wesentlich langsamer und dazu natürlich dann atmosphärischer. Und Pandagram waren jetzt diejenigen, die tatsächlich okkulte Texte hatten. Black Sabbath hat man das ja immer nur untergeschoben. Das war eigentlich gar keine okkulte Band in dem Sinn. Pandagram, die wir jetzt hören, die waren das schon. Und wir hören jetzt dann The Ghoul. We'll be right back. habe ich ja, also das war jetzt Pentagram, wie gesagt, diese Bobby Liebling Doom Okkult Rock Legende, die in den 70er Jahren angefangen hat irgendwie und nicht vor den 80er Jahren irgendwie da reingekommen ist, aber heute als eine der drei Hauptbands neben Trouble und St. Vitus gilt, die den Doom Metal sozusagen aufs Parkett gebracht haben. Und das ist das auch, was mich interessiert im Endeffekt. Ich meine, mich interessieren schon auch andere Metal-Spielarten, aber ich bin schon auch jemand, der dem Doom Metal ziemlich zugetan ist als den eigentlichen Heavy Metal, weil der Metal heute, der ist alles, aber er ist nicht mehr heavy, weil diese Heaviness eben durch Geschwindigkeit, umso schneller du bist, umso weniger heavy bist du. Ne? Das ist das Problem.
Aus welchem Jahr war denn diese Aufnahme denn gerade? Weil sie klang ja wie eine etwas
85. Die waren von 85, Pentagram haben natürlich ihr 70er-Jahre-Zeug dann auch nach und nach veröffentlicht, genauso wie sie es in den 70ern aufgenommen haben, aber nicht kein Label gefunden haben, die das veröffentlichen wollte. Das heißt, vor allem, weil es auch ziemlich viel, es war eine ziemlich chaotische Band, die dann erst so 1983 zu ihrem festen Line-Up gefunden hat. Bobby Liebling, der Sänger, Gitarrist und Macher von Pentagram, ist das einzig verbliebene Mitglied von Anfang an gewesen. Und der ist ein bisschen so ein Herzchen, kann man sagen, war und ist schwer heroinabhängig, ist ziemlich exzentrisch, ist cholerisch. Also so ein typischer Oldschool-Rockstar noch, mit dem man aber nicht unbedingt immer gerne zusammenarbeitet. Aber so sind halt manche geniale, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur im Metal so, das kennen wir ja auch von den Doors, siehe Jim Morrison, ich glaube, der war mit Sicherheit auch kein leichter Kandidat, wenn man ein Bandmitglied von ihm war. So dieser alte Rockstar-Mythos.
Ja,
ne?
Ja. Das heißt jetzt, wir haben etwas gehört, was erst Mitte der 80er Jahre veröffentlicht worden ist, aber genau. Die Aufnahme selber ist wahrscheinlich aus den frühen 70ern. Also sie klang für meine Ohren sehr nach Black Sabbath, nur ein bisschen besser sortiert und viel stringenter durchgespielt als Black Sabbath.
Pentagram waren sicherlich orientiert an Black Sabbath. Also die haben sich auch 71 gegründet, da war Sabbath natürlich schon am Start. Aber Pentagram andere haben auch Punk-Elemente mit reingebracht und Psychedelic-Rock-Elemente, Black Sabbath hat schon auch hier und da psychedele Elemente, aber eher zaghaft, während Pentagram schon direkt so eine Psychedelic-Rock-Garage Doom-Band war. Ne? Die haben mehrere Elemente mit reingenommen und tatsächlich auch konsistent, weil im Endeffekt Black Sabbath mit Ozzy ist ein ganz anderes Black Sabbath, wie dann in den 80er Jahren mit Ronnie James Dio oder Ian Gillan und dann noch später, wo es ja eher so zum Heavy Rock gekommen sind in den 80er Jahren gerade. Und ich meine, Dio hört sich, Black Sabbath mit Dio, da hat Dio das ganze Zepter an sich gerissen. Im Endeffekt, wenn du die Dio-Sachen hörst, ob das jetzt Rainbow war mit Ritchie Blackmore, wo er noch mit Ritchie Blackmore zusammen war, oder bei Black Sabbath oder da mit seiner Dio-Band, das sind keine Unterschiede groß. Die Gitarren klingen natürlich ein bisschen anders, aber du weißt gleich, Dio hat hier das Zepter auch bei Black Sabbath in die Hand genommen gehabt, ne? Und Pentagram haben ihren Stiefel durchgezogen, wenn man so will. Also die sind zwar heute auch, haben sich in den neueren Alben auch ein bisschen verändert, weil natürlich die Soundmöglichkeiten andere sind, aber die sind ihrem Prinzip, diesen okkulten Schreckgespensterrock eigentlich schon treuer geblieben als Black Sabbath. Ne? Und deswegen sind sie auch so eine Kultband, die zwar unbekannt ist, also im Mainstream nie groß ankam, aber unter den Fans großen Kultstatus besitzt. Also eigentlich größeren sogar als Black Sabbath, muss man wirklich sagen.
Oh, okay. Ich kannte sie vorher nicht. Muss ich gestehen.
Ja, das glaube ich. Die sind auch nicht wirklich so rasend bekannt im Mainstream. Und das ist also für die Doom-Fans ist Pentagram natürlich ein Begriff, aber es ist ja wie St. Vitus und Trouble, die werden dir jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel sagen. Aber eben die Doomster, die Doom-Köpfe und die Stoner, die kennen diese Bands natürlich. Ja, und der Doom ist ja sowieso eine Musikrichtung, die im Mainstream nie angekommen ist. Während jetzt sogar interessanterweise Bands wie Metallica, die früher Thrash Metal gemacht haben, oder Death Metal Bands oder auch Black Metal Bands wie Dimmu Borgir oder Cradle of Filth durchaus im Mainstream angekommen sind oder beziehungsweise beim Mainstream auch bekannter sind, hat der Doom immer leichter gehabt. Die mussten sich nicht wehren gegen den Mainstream. Die konnten im Prinzip underground zu bleiben, treu bleiben, weil die Musik schon gar nicht gefällig ist für Radio oder für dieses Sinistere. Warum es dann ausgerechnet der Black Metal doch geschafft hat, das ist natürlich auch ein Phänomen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber der Doom entzieht sich entzieht sich dem. Also es ist eigentlich das, was der Heavy Metal immer schon wollte, Underground, Do-It-Yourself-Sache bleiben, die ja in den 80er Jahren dann von den Punkern übernommen wurde. Also als 76 die Sex Pistols sozusagen gesagt haben, wir brauchen nur drei Akkorde und dann schreien wir unsere ganze Wut gegen die Gesellschaft raus und machen alles selber, pressen unsere Platten selber, organisieren unsere Touren selber und unsere Auftritte. Das hat der frühe Heavy Metal dann in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, wo die New Wave of British Heavy Metal dann losging, wo der Heavy Metal sozusagen zementiert wurde als wirklich eigenes Genre, während seit den 60ern Heavy Metal ja eher so ein Schimpfwort war, die können nichts, die spielen nur laut, so jetzt mal vereinfacht gesagt, hat mit Iron Maiden und solchen Bands und Angel Witch und ganz, ganz vielen in Großbritannien sozusagen der Heavy Metal seine Urgestalt bekommen. Und aufbauend auf Judas Priest in den 70er Jahren, die da irgendwie Vorreiter waren. Ne? Und das ist das Modell, das dann irgendwie gegriffen hat. Und auch wenn sich Iron Maiden natürlich völlig anders anhört wie Judas Priest, ist so dieses Konstrukt mit den Gitarren-Solis in der Mitte, mit diesen duellierenden Gitarren, die man dann von Bone Ash übernommen hat, oder Thin Lizzy. Es gibt für alles Vorreiter. Und in den 80er Jahren hat man eben den Punk mit einfließen lassen, den Blues vollends über Bord geschmissen, gerade in den ersten 3 Jahren von 80 bis 83. Und dann kam ja schon die amerikanische Antwort, ne? Dieser US Power Metal und dieser Thrash Metal mit Metallica, mit Anthrax und mit Megadeth. Das werden wahrscheinlich viel mehr Leute irgendwie darüber Bescheid wissen, als wenn ich jetzt irgendwelche skurrilen Bands aus Großbritannien aufzähle. Aber Amerika hat sich lange bitten lassen. Also die hatten natürlich Leute wie Alice Cooper und aber das war alles noch definitiv Heavy Rock eher als Heavy Metal. Und die erste Band, die das wirklich aufs Parkett gebracht hat, das war Montrose, benannt nach dem Gitarristen Ronnie Montrose und dem Sänger Sammy Hagar, der später durch Van Halen auch bekannt wurde und dann durch seine Solo-Sachen. Und da hören wir jetzt auch einen Song, und zwar Space Station Number 5. Das ist von 1973 vom ersten Album. Es gibt 2 Montrose-Alben, 2 Paper Money hieß das zweite, dann ist aber nicht mehr so gut. Aber das Album gilt als das erste Heavy-Metal-Album aus Amerika, die den Briten Paroli bieten konnten. Und da hören wir jetzt eben Space Station Number 5.
Spannend. Ja, machen wir.
Ja, man hört eigentlich an dem Song schon, das wie gesagt, das war von 1973, die Vorreiter, die Blaupause von dem, was dann Van Halen später übernehmen sollte und dann in den 80er Jahren sozusagen in diesen Sleaze Rock ist, in diesen Hair Metal eingearbeitet wurde. Und das war das erste Lebenszeichen, dass Amerika auch der nächsten britischen Invasion was entgegenzusetzen haben. Interessanterweise ist es ja immer so ein Ping-Pong-Spiel in der ganzen Rock-Geschichte und Metal-Geschichte zwischen Großbritannien und Amerika gewesen. Das war ja so, die haben sich so belauert. Klar, Jazz und Blues war in Amerika, New Orleans ging dann rüber zur englischen Blues-Explosion. Dann in den 60er Jahren hat sich dort der Rock und der Prog-Rock so ein bisschen firm gemacht. Dann haben die Amerikaner geguckt und haben darauf geantwortet, was können wir tun? Da sind so viele Bands, was haben wir zu bieten? Und beim Heavy Metal ist es im Endeffekt genau das Gleiche gewesen. Wie gesagt, Black Sabbath hat das in den 70er Jahren aufgebracht. Ronnie Montrose kam dann 1973. Aber in den 80er Jahren waren dann eben auch Bands wie Iron Maiden plötzlich, wie Saxon, Iron Maiden, solche Bands. Motorhead zählen wir jetzt auch mal dazu, auch wenn die in den späten 70er Jahren schon irgendwie ihre ersten Alben rausgebracht haben. Und dann kam 1983 die Antwort aus Amerika, und die war eigentlich so substanziell, dass man heute in Großbritannien gar nicht mehr so viel zu bieten hat oder dem entgegenzusetzen hat. Na, die haben sich dann wirklich für immer etabliert.
Ich habe noch kurz eine Frage, bevor es zum nächsten Kapitel geht. Wurde das 1973 auch so von den Zeitgenossen erkannt, dass da mit Montrose sowas wie eine amerikanische Antwort auf den Markt
kommt? Ja, also das wurde schon erkannt, weil Montrose schon auch durch das Riffing irgendwie die Dinge irgendwie anders gemacht hat. Vorher waren alles so, die Amerikaner haben halt einen besonderen Stil, und der ist ja auch bei Ronnie Montrose da, und dann, wie gesagt, das Montrose-Ding hat ja dann später auch zu Van Halen geführt. Da kam irgendwie so eine gewisse Melodiosität rein, ne? Und in den 70er Jahren überhaupt, da ist auch viel passiert durch Rainbow zum Beispiel oder UFO. Da hat sich irgendwie so eine Melodiosität und eine epische Variante so im Chorus irgendwie etabliert. Nicht einfach nur lauter, schneller und zack, 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 sondern auch eine feinere Note, möchte ich fast sagen. Gerade Rainbow mit Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore hat mit dem Blues nicht viel zu tun. Der ist ja eigentlich eher ein klassisch gebildeter Gitarrist, der auch viel aus der Klassik rausgenommen hat. Und da hast du natürlich viel, viel mehr größere epische Konstrukte, wie am Anfang der 70er durch Wishbone Ash, wenn man zum Beispiel das Album Pilgrim sich anhört oder Argus vor allem. Argus ist ja total episch, da geht's eben, da meinst du schon, du bist in Skandinavien bei den Wikingern. Da waren schon die Vorläufer dessen, was die 80er dann in den Topf geschmissen haben, rumgerührt haben und dann der epische Power Metal aus Amerika entstanden ist und alles Mögliche, während die Thrasher einfach nur schneller wollten. Und das waren die 80er. Da war der Heavy Metal, aber die Jugend wollte noch schneller. Dann kam der Thrash Metal, der Death Metal war noch schneller. Und dann kam der Black Metal Anfang der 90er. Es sollte immer noch schneller gehen, der Grindcore. Also das sind alles nur Geschwindigkeitsangaben. Ne? Okay. Also ich weiß, viele Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, was sind das alles für ein Zeug. Für viele wird das auch einfach nur Geschrei sein. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ja. Man muss da auch ein bisschen reinwachsen und ich meine, ich bin in den 80ern aufgewachsen, ich bin mit der Musik sozusagen sozialisiert worden, bis ich dann Ende der 80er, 89, erstmal zurück in die 70er gegangen bin und mir selber als junger Kerl gedämmert ist, Moment, das haben die ja gar nicht erfunden, die haben einfach nur was weitergeführt.
Ja, ja, sehr schön. Ja, ich habe es ja ähnlich gemacht, ich glaube, wir sind ähnlicher Jahrgang, ne? Ich glaube, du bist 69, ich bin 66, ja, sehr spannend. Mhm. Aber ich hatte dich eben unterbrochen bei einem ganz spannenden Punkt im Jahr 1983.
73. Montrose war 73.
Genau, aber du warst gerade beim Jahr 83, da passiert was ganz Sensationelles.
Genau, da passiert was ganz Sensationelles, und das geht tatsächlich mit Metallica einher, weil Lars Ulrich ist ja Däne, und der ist nach Amerika gegangen, um dort seine Vision einer Band sozusagen aufzubauen. Aber bevor er das gemacht hat, ist er nach England zu Brian Tedlar, der damals bei Diamond Head gespielt hat, und hat sich genau erklären lassen, wie er das Geheimnis seines Gitarrenspiels und seiner Riffs. Und wenn man das erste Demo von Metallica hört, wo auch noch kein Cliff Burton und so weiter dabei war, da hört man eigentlich nur ein Abklatsch von diesem New Wave of British Heavy Metal. Und Lars Ulrich ist nach Amerika gegangen und hat dann eins gemacht mit seinem Heavy Metal, mit seinem durchschnittlichen Heavy Metal. Er hat einfach nur ultramäßig beschleunigt. Und das führte dann zur Debüt-LP von Metallica namens Kill 'Em All. Und das war in der Bay Area. Und da entstand eben das, dass sich die Bands an Geschwindigkeit übertrumpfen wollten. Exodus zum Beispiel war eine der ersten Thrash-Metal-Bands überhaupt, die aber später erst einen Plattenvertrag bekamen als Metallica. Bei Metallica ist es halt einfach runtergelaufen. Ein bisschen später kam dann Anthrax, und nach Anthrax ist das Thrash-Metal überhaupt benannt wurde, und zwar nach einem Song, Metal Thrashing Mad. Und dann haben die Zeitungen, es sind immer die Zeitungen, die irgendeiner Musikströmung den Namen geben. Das war beim Grunge so, beim Heavy Metal so. Das ist eigentlich grundsätzlich so. Und die Zeitungen haben dann gesagt, das ist wohl, wie nennen wir das Ganze? Das nennen wir Thrash Metal. Und der Rest ist eigentlich Geschichte.
Thrash,
und das begann
heißt,
so um 83, 84 rum.
Thrash heißt das?
Dreschen.
Dreschen.
Dreschen, ja, prügeln.
Also, ich habe zuerst mal gedacht, das heißt Trash.
Also Trash, ja, da, das ist so dieser Running Gag, wenn man es falsch ausspricht, ist man beim Abfall, ne, beim Müll. Und für manche ist es das vielleicht auch, wobei man sagen muss, dass der Thrash-Metal schon, also spätestens dann mit Megadeth und Dave Mustaine eher viele progressive Elemente hatten. Zwar ultra schnell von mir aus hier und da, aber das filigrane Gitarrenspiel, das ist eben nicht einfach nur Gedresche und Geprügel. Dafür waren die deutschen Thrash-Metaller zum Beispiel bekannt, so wie Sodom, Destruction, Creator, ganz am Anfang. Die haben eigentlich nicht das Filigrane gehabt, sondern eben tatsächlich dieses Hau-drauf-Ding, während die Amerikaner viel, viel filigraner und viel, viel mehr mit Musikverständnis und Komposition gearbeitet haben. Und erst im Laufe der Zeit, heute ist Creator natürlich auch, gilt auch als filigrane Band, aber gerade in den Anfängen waren die Deutschen eher so mit dem Hammer und Meißel unterwegs und da hat das Thrash-Metal natürlich hervorragend gepasst. Ich aber war zwar in den 80er Jahren ein Thrasher, das waren wir wahrscheinlich alle, nachdem das so, das ist natürlich, wenn du 15, 16 bist, da willst du keine filigranen Sachen, da willst du kein Filet, da willst du den Schnitzel. Ne?
Lieber Krempe, ich hab eher die Smith und Cure gehört, muss ich dir leider gestehen.
Du, das ist, ja ich denke schon, dass das eine Sozialisationsgeschichte ist. Ich meine, ich bin dann später auch wieder zurückgekommen zu dem, was ich auch in meiner Jugend mitgekriegt habe. Wie gesagt, 89 kam ich in so eine Kneipe, da habe ich dann auch Pizza gekocht und da waren lauter, wir haben sie Altfreaks damals genannt. Und die waren ein bisschen älter wie du, sagen wir mal 5 Jahre älter wie du, so in diesem Bausatz. Und da habe ich das erste Mal Rush gehört, das erste Mal Camel gehört, das erste Mal überhaupt was von Prog-Rock gehört. Und das sind mir wirklich die Augen aufgegangen. Und da habe ich dann angefangen, die 80er erst mal links liegen zu lassen und absolut in die 70er einzutauchen mit Pink Floyd, die ersten Scheiben von Pink Floyd. Und da ist mir, das war sozusagen meine zweite Prägung sozusagen, nachdem ich natürlich in meiner Pubertät mit dem Heavy Metal aufgewachsen bin, habe ich dann gemerkt, dass es da eine Welt zu entdecken gibt, die für mich damals viel, viel interessanter war, weil die Entwicklung im Heavy Metal dann doch immer hauptsächlich als auf Lautstärke und Lärm ging. Das natürlich mit Anfang 20, dann wollte ich einfach ein bisschen was Erfahreneres haben und habe dann aber entdeckt, dass es da Kombinationen gibt, dass jede Generation, eigentlich jede Jugendgeneration immer auf irgendetwas reagiert hat. Ne? An den 60ern waren die Hippies und auf die Hippies folgten dann eben die Leute, die diese Hippies sozusagen irgendwie beleidigen wollte oder so eine Anti-Bewegung, da kam Psychedelic Rock, da kam eben dann schon dieser Proto-Heavy-Metal, das immer, oder der Punk, der ja auch eine Reaktion war auf die Übersättigung des Stadion-Rocks in den 70er Jahren, dass alles nur noch Kunstwerk ist, da fehlt irgendwie sozusagen, da fehlen die Eier sozusagen, da kam der Punk und dann und so weiter und so weiter. Also Musik ist immer eine Reaktion auf etwas und so entwickelt sie sich auch weiter oder hebt sich von etwas anderem ab, bevor sie sich dann wieder mit dem verbindet, was früher vielleicht feindlich war und so weiter. Und das habe ich damals alles erst entdeckt, ne? Und wie du sagst, du bist natürlich mit der ganz anderen Musik groß geworden oder hast deine Liebe dahin entdeckt. Ich denke, das ist dann auch immer eine Wesensgeschichte, was man eben so seine eigene Emotionalität. Musik ist ja was, man, da ist das Herz, wo man sich am meisten damit identifizieren kann, mit dem, was da passiert, lyrisch oder musikalisch, denke ich mal, oder mit dem Umfeld. Musik ist ja nicht einfach nur so Unterhaltung. Für viele schon, aber für unser eins denke ich mal nicht, sondern wir richten ja, haben ja auch ein bisschen eine Lebenseinstellung, verbinden wir mit unserer Musik, die wir
ja,
lieben.
Ja, genau. Ja. Also ich weiß nur, dass ich tatsächlich für mich sind die 80er das Pop-Jahrzehnt und ich habe dann tatsächlich, ich weiß noch, wie ich Nevermind zum ersten Mal gehört habe und vor der Anlage saß und dachte, um Gottes Willen ist das hart. Das war ein richtiger Kulturschock für mich und dann ein Jahr später war ich der größte Soundgarden-Fan und habe dann Led Zeppelin und so und alles entdeckt und Black Sabbath und so. Das hat, warum? Weil Kurt Cobain offensichtlich Black Sabbath-Fan war und ich dachte, da hörst du da mal rein. Ich habe also tatsächlich erst in den 90ern dann damit angefangen und das hält aber bis heute auch an.
Aber weil du jetzt sogar Soundgarden ansprichst und Nirvana, also gerade mit diesem Grunge, auch Alice in Chains und so weiter, da hast du ja auch schon dieses Doom-Konstrukt. Ich glaube, das, was man so als Grunge zusammenfasst, ob das jetzt richtig ist oder nicht, kann man sich ja auch nochmal drüber streiten. Aber Soundgarden hat eben auch diese Doom-Elemente. Und Soundgarden ist im Endeffekt auch eigentlich eine Metal-Band. Ne? Die Grunger wollten ja diese 70er Jahre, dieses Blues-Feeling auch wieder haben, natürlich eigeninterpretiert mit vielen verschiedenen anderen Elementen und Aussagen ihrer Generation entsprechend. Aber Soundgarden kann man nicht so vom Metal direkt trennen oder zumindest von diesen Doom-Geschichten, weil sie auch teilweise sehr schleppend und schwer sind. Und das führt ja dann schon zum nächsten, ne, zu Kaius, die dann Mitte der 90er Jahre eben in der Wüste sozusagen nochmal alles auf Null gestellt haben und im Endeffekt dann sozusagen das, was wir heute als Stoner Rock kennen, definiert haben, genagelt haben. Aber alle gehören da, die Grunger haben da noch natürlich auch ihren Einfluss, ähnlich wie die 70er Jahre Hardrock-Bands und der ganze Doom Metal und natürlich wieder zurückzuführen auf Black Sabbath. Also es ist eigentlich schon eine runde Geschichte. Und nur weil viele Leute sind ja abgeschreckt, wenn sie sagen, oh, Heavy Metal, oh nee, das will ich gar nicht. Weil ich glaube, dass manchmal ein falsches Verständnis ist. Weil ich glaube, wir haben heute Lieder vorgespielt oder Songs vorgespielt schon, wo man sagen muss, oh doch, was? Yardbirds gehören dazu? Naja, schon irgendwie, ne? Also wenn man die ganze Geschichte betrachtet, nicht im luftleeren Raum, dann kommt man auf erstaunliche Übereinkünfte manchmal. Und da merkt man, dass zum Beispiel auch ein Raoul durchaus schon den ein oder Metals, ein oder anderen Metal-Song genossen hat.
Weißt du so? Ja. Auf jeden Fall. Zum Schluss landen wir eh alle wieder bei Howling Wolf, oder?
Zum Beispiel,
oder Robert Johnson oder so.
Ja, Robert Johnson, bei dem landen wir auf jeden Fall. Und da haben wir ja auch dieses schöne, die Crossroads-Legende, ne? I sold my soul, diese Legende, wo er dann verschwunden war und vorher konnte er nichts, plötzlich kam er wieder und spielte sie alle in Grund und Boden. Dann dieser Mythos, dann auch, dass er den Club der 27er begründet hat. Also doch, im Endeffekt führt das zu den alten Bluesern. Wir kommen gar nicht drum rum. Unsere Musik liegt im Voodoo und in New Orleans und in diesem Mysterium der afroamerikanischen Kultur.
Sehr schön, super. Ja. Du hast noch was Musik mitgebracht, ne?
Also wir haben noch eine, ich kann von dem, was ich jetzt gesprochen habe, habe ich nichts. Ich habe jetzt noch mal eine Witchfinder General ausgesucht, bevor wir dann noch mal zum Abschluss kommen. Witchfinder General von 1982, die haben nur zwei LPs gemacht. Death Penalty heißt es und der Song heißt auch Witchfinder General. Das ist immer wieder im Doom und Witchfinder General habe ich deswegen ausgesucht, weil da der Kerrang, das englische Magazin, das erste Mal den Begriff Doom aufs Parkett gebracht hat und in Verbindung mit diesem Death Penalty. Und Witchfinder General auch, ist ja auch so ein englischer, da gibt es ja einen Film, die sind ja auch nach einem Film benannt, haben sich auch nach einem Horrorfilm benannt, ähnlich wie Black Sabbath, der heißt Witchfinder General. Und da geht es eben um diesen Hexenfinder und dieses Hexenthema. Und Hexen und Okkultismus sind im Doom Metal lyrisch sozusagen der grobe, große gemeinsame Überbau. Und deswegen hören wir jetzt Witchfinder General.
Ja, wunderbar.
Peacefully from out your heart, so have you, which is brave, must destroy you, please.
Und wenn jetzt einige da genau zugehört haben, dann sind natürlich die Parallelen zu Black Sabbath ziemlich offensichtlich. Mhm. Tatsächlich hören, gibt's auch ein Demo von Witchfinder General. Und da meinst du, es ist ein verborgene Aufnahme von Black Sabbath selber. Der Gesang ist auch ein bisschen so Ossi-lastig und das hat sich im Doom Metal ja dann etabliert, dass alle plötzlich so schäbig klingen wollten, so wie Ozzy Osbourne. Also statt dass man sagt, oh, sucht euch mal einen gescheiten Sänger, ist es dann wirklich zum Kern geworden, wo auch viele Bands heute noch ihre Sänger danach aussuchen, dass sie möglichst an diese Sirenenhaftigkeit von Ozzy Osbourne rankommen. Das wurde so zum Stilelement des Doom. Und deswegen war mir das wichtig, diesen Song irgendwie zu bringen. Wie gesagt, das ist eine Kultband, zwei Alben mit merkwürdigen Covern, die könnte man auf YouTube jetzt zum Beispiel nicht zeigen.
Ich hab's gerade gesehen, ja.
Nacktes Modell über die Grabsteine geprängelt wird, während die Inquisition sie da gerade irgendwie packt. Ja, das hat damals auch für Skandale gesorgt und witzigerweise die Band hat das auf dem Friedhof gemacht und haben nicht um Erlaubnis gefragt, die sind da einfach hin. Und das wurde dann natürlich zu einem kleinen Skandal, weil man ihnen dann vorgeworfen hat, Grabschänderei und weiß, muss sich auch die Zeit vorstellen, da war man noch nicht so weit. Und dann ohne Erlaubnis hätte ja auch niemand erlaubt, das wusste die Band auch, also hat man es einfach gemacht, sich ein Motel angemietet. Und dann hat man sie über die Grabsteine nackt drapiert und es war dann sozusagen das Cover. Ja, also ein bisschen, ja, und das ist auch, der Heavy Metal hat natürlich auch ein bisschen so einen, ja, Primitivhumor, sowas schelmisch, jugendhaftes, sowas unbedarftes. Und das war halt das Schöne in den 80er Jahren. Heute ist ja der Metal total brav, auch egal, ob sie da jetzt, wie sie ausschauen. Die schauen alle martialisch aus, sind aber eigentlich alles liebe Jungs, die meisten zumindest. Und ich habe schon immer auch gesagt, um zu provozieren, die Rockbands damals, die von den Rolling Stones angefangen, die waren viel gefährlicher als die meisten Metal-Bands tatsächlich.
Ach wirklich, ja?
Ja, das ist so. Da gibt es immer Ausreißer, also wenn man dann jetzt die Kirchenbrandgeschichten da Anfang der 90er dran denkt und so weiter. Aber ich meine jetzt wirklich so, das ist ja nicht der Kern des Metals. Ne? Die meisten Metal-Fans sind tatsächlich auch im sozialen Dienst am Arbeiten. Also wirklich ganz, ganz hoher Prozentsatz sind eigentlich in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen unterwegs oder als Streetworker oder, also sie sind sehr sozial engagiert, aber nach außen hin dieses martialische Bild, das kommt natürlich von was anderem, weil man einfach sich im Heavy Metal mit all diesen Tabuthemen, was die Gesellschaft gerne so von sich schiebt, provokativ auch damit beschäftigt. Ja. Und zum Beispiel Tod. Tod ist zum Beispiel ein Thema, was die Gesellschaft, ja unsere hedonistische Gesellschaft, am besten überhaupt nicht drüber reden. Und der Metal, der zieht das natürlich an den Haaren herbei in den Fokus. Und das ist natürlich diese Diskrepanz, die natürlich für einen Normalbürger jetzt ziemlich erschreckend wirken kann.
Ja. Mir fiel gerade ein, Rockmusik, moderne Rockbands und die Themen, mit denen die sich beschäftigen, da gehört Tod definitiv nicht dazu. Das ist interessant, daran, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber da ist man natürlich auch thematisch sehr viel mutiger und offener und auch provokativer als eine Rockband sich das erlauben würde. Ne? Das stimmt, ja.
Spannend. Vor allem, weil bei Rockbands ist es ja häufig so, dass so das eigene Erleben ein bisschen so im Mittelpunkt steht, dass man sagt, so diese klassischen Themen, ne, Liebe, Herzschmerz, sonst irgendwelche Ereignisse hauptsächlich. Während im Metal das eigentlich überhaupt verpönt ist, da wird eigentlich hoch die Tassen, wir sind harte Männer, wir sind Wikinger und Tod und in die Schlacht ziehen wir und das Martialische halt auch. Da wird das Archaische erforscht. Natürlich auch im religiösen, okkulten Bereich viel, viel mutiger und viel, viel weiter getrieben als in jeder anderen Musikrichtung.
Und um Sex geht's da gar nicht, oder was?
Es geht schon um Sex, aber das ist dann eher so, das sind dann eher die Hair-Metal-Bands, ne? So, so wie Red, ja, Anfang von Guns N' Roses, so diese L.A. Guns und wie sie alle heißen, so Poison, weiß jetzt nicht, ob das jemandem ein Begriff ist. Also die ganzen Hair-Metal-Bands der 80er Jahre, wo ja da der Grunge drauf reagiert hat, weil alles nur noch, da hast du gemeint, die Kerle, die haben irgendwo erstmal einen Kleiderschrank ihrer Freundin ausgeräubert, ne? Und so, alles war Haarspray und alles war nur noch Fun und Party und Sex. Und darauf hat der Grunge reagiert, weil er gesagt hat, wir unsere Generation sieht das Leben ganz anders. Wir sind mit ganz anderen Dingen konfrontiert, als die uns da weismachen wollen. Es war ja ähnlich wie beim Punk auch Mitte der 70er Jahre. Die hatten die Schnauze auch voll von diesen abgedrehten, hochgeschraubten Azi-Fazi-Künstlern, die total weit weg waren. Die wollten wieder nahbar sein. Die haben gesagt, Künstler zum Anfassen, Rock'n'Roll, wo sind die Eier sozusagen? Ja, das hat genau. Überhaupt mit Rock'n'Roll genau. Nichts mehr zu tun.
Wir brauchen nur Gruncher, wir brauchen nur drei Akkorde, um glücklich zu sein und nicht ein Rick Ganz Wakeman genau. Am Keyboard oder so. Ne?
Ja, das heißt ja auch, wer einen guten Song nicht mit drei Akkorden schreiben kann, ist kein guter Musiker. Und die erfolgreichsten Songs dieses Planeten basieren wahrscheinlich hauptsächlich auf drei Akkorden, wenn man es mal unterm Strich so betrachtet. Ne? Ja, das sind nicht die 20 Minuten Epen von Yes oder so weiter oder King Crimson, sondern es sind die Beatles-Songs, die unsterblich sind, jetzt mal vereinfacht.
Ein Ton kann ja manchmal ausreichen, um einen glücklich zu machen. Ich erinnere hier kurz an die Beatles, Tomorrow Never Knows. Letzter Titel auf dem legendären Revolver-Album besteht nur aus einem Grundton und der ist meiner Ansicht nach immer noch einer der aufregendsten Titel der gesamten Rockmusik.
Ja. Es geht oftmals einfach auch um die Atmosphäre und nicht um irgendwie so Halligalli. Ich meine, das kann auch schön sein, aber manchmal reicht, wie du schon sagst, eine Grundstimmung. Und im Drone-Doom, der Extremform, wo es einfach wirklich gar nicht mehr um Riffs und um Melodien geht, sondern um Sounds, die man aus seinen Instrumenten rausholen kann, im Großen und Ganzen, da wird es ja ins Extreme getrieben, weißt du, das Dröhnen, einfach nur dröhnen lassen und aus diesem Dröhnen sozusagen Atmosphären zu gestalten. Da sind wir natürlich weit im avantgardistischen Bereich. Aber wir wollen noch zum Abschied natürlich zu den viel besprochenen Black Sabbath kommen und ich füge mich da jetzt einfach mal dem Mainstream jetzt in diesem Fall, auch wenn ich immer viel zu sagen habe. Am 13. Februar 1970 kam das aufs Parkett, Black Sabbath hat debütiert und wir hören natürlich den wahrscheinlich gruseligsten Song der ganzen 70er mit Black Sabbath selbst. Es kennt natürlich, das hat bestimmt schon jeder mal gehört, diesen Song. Und ich glaube, 1970, da haben sich einigen die Fußnägel hochgedreht. Und es ist eigentlich unfassbar, was da passiert ist. Aber das ist eben State of the Art.
Genau, State of the Art. Ich kann dazu auch sagen, ich habe ja, wie eben erklärt, die Musik erst tatsächlich Anfang der 90er kennengelernt. Die frühen Black Sabbath-Alben haben mich sofort gepackt. Ich habe sofort verstanden, warum die so groß sind. Das hat mich sofort gepackt. Natürlich frühe 70er, was dann später passiert ist, ist ja ähnlich wie viele Rockmusik in den 80ern so ein bisschen verwässert worden und so. Ne? Das ist aber dann nochmal ein anderes Thema. Aber ich kann das auch dieser Art und Weise des Gesangs, der ja nun tatsächlich sehr anders ist. Also der Ozzy ist kein Melodiensänger, ne? Sondern der Ozzy hält sich an dem, was der Gitarrist an Riffs vorgibt und bleibt so hängen wie möglich dran. Ja. Ne?
Der singt der Gitarre nach mit seiner merkwürdigen Stimme, die natürlich auch seinen Appeal hat hier und da, aber an die man sich wirklich erstmal gewöhnen muss, weil man kannte zu der Zeit nur Sänger, die versuchten sich in Szene zu setzen und so weiter. Und Ossi war das vollkommen wurscht. Der hat sich angehört wie im Schlachthaus. Ne? Und ich glaube, das war eine ganz neue Art, ein neues Gefühl für die ganze Jugend damals. Ne? Sowas haben die noch nie gehört. Black Sabbath hat geklungen wie nichts, weißt du, so derzeit.
Ja, wunderbar. Also Kempe, du hast uns in eine Zeitreise gebracht mit vielen Querverbindungen zur Rockmusik. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur genickt. Ich meine, jeder hat ja so seine Ansicht über Sachen, wie manche Sachen zu beurteilen sind, aber ich sehe das auch alles sehr, sehr ähnlich und insofern, du bist bei mir offene Türen eingerannt und ich hätte dir noch stundenlang zuhören können, also super, super spannend und ich bin happy, dass du hier bei uns zu Gast warst und ich hoffe mal, es war nicht das letzte Mal.
Nein, ich komme gern wieder. Auf jeden Fall. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, wunderbar. Ja, dann sage ich tschüss und wir verabschieden uns. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Nächste Woche geht's weiter. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.